auf Jesus schauen und ihn ehren dafür, wer er ist, wie er ist. Das würde ich heute gerne mit euch, Geschwister. Und ich knüpfe an die Jahreslosung 2023, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich gehe fest davon aus, ihr habt mindestens schon eine Predigt dazu gehört. Und euer Nicken bestätigt mir das. Ich frage nicht ab, an was ihr euch erinnert, das wäre unfair. Die Geschichte, in der dieser Vers vorkommt, du bist ein Gott, der mich sieht, ist eine recht tragische Geschichte. Die drei Hauptpersonen, Abraham, Sarai und Hagar, meines Erachtens kommen die alle nicht so gut weg. Alle drei nicht. Zerplatzte Träume und vielleicht auch viel Frust bei Sarah, Missgunst und vielleicht auch Hochmut bei Hagar. Und ich unterstelle Abraham auch ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein in der Situation, als seine Frau zu ihm kommt und ihm das ganze Leid klagt. Da sagt er, ja, mach doch, wie du willst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar wird dann in die Wüste geschickt und dort begegnet ihr Gott und stellt ihr fantastische Fragen. Wo kommst du her, Hagar? Das ist meine Frage. Wo kommst du her? Nicht so eine Frage, wie geht's dir? Und man kann das mit einem Wort gut beantworten. Wo kommst du eigentlich her? Wir könnten mal so ein Mikrofon rumgeben. Und wo willst du eigentlich hin mit deinem Leben? Wo kommst du her? Was hätte die Hagar als Antwort gehabt? Ursprünglich aus Ägypten. Oder was willst du von mir wissen? Oder ich komme aus dem Bett von Abraham, könnte sie auch sagen. Wo willst du hin? Keine Ahnung, nur weg. Und es geht direkt zurück. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist wohl ein Prinzip Gottes, was sich auch in Christus wiederholt. Ich habe einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Überschrieben ist das in manchen Bibeln mit der kleinen Überschrift die ersten Jünger. Kapitel 1 im Johannesevangelium ab Vers 35. Es geht um Johannes, den Täufer davor. Und dann heißt es, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend, mit Blick auf Jesus, der dort ebenfalls umherging, spricht Johannes, siehe, das Lamm Gottes. Also da sollen sie schon mal gucken. Und jetzt folgt eigentlich eine wahre Ostergeschichte. Es geht um Suchen und Finden und gefunden werden. Es hörten zwei von den Jüngern Johannes reden und folgten Jesus dann nach. Jesus wandte sich aber um zu ihnen und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Auch so eine Frage. Was suchst du eigentlich? Was sucht ihr denn? Sie sagten, Lehrer, das heißt eben auch Rabbi, wir wollen wissen, wo du dich aufhältst. Und er spricht zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen es, wo er sich aufhielt, und sie blieben jenen Tag bei ihm. Und es war schon um die 10. Stunde. Es geht um das Sehen und das Suchen, um das Finden und um das Gefundenwerden. Wer sucht hier eigentlich wen? Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und Jesus dann nachfolgten. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Gesalbten des Herrn gefunden. Und das heißt, verdolmetscht, den Christus. Komm und folge mir nach, hat er gesagt. Es geht um Christus Nachfolge. Es ist ja wieder modern, das Wort, das freut mich eigentlich. Wobei heute geht es mehr darum, selber viele Follower zu haben. Aber damals ging es darum, Follower von Jesus zu sein, sein Nachfolger zu sein. Und jetzt wird gefunden. Und der findet seinen Bruder und der lässt sich von ihm ansprechen und bezeugen. Komm und sieh. Andreas führte Petrus jetzt zu Jesus. Und Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, und du wirst Kephas heißen, das heißt verdolmetscht Fels oder Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und des Petrus, alles in Galiläa. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, man verliert völlig den Überblick hier. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn von Josef, von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Ich bitte dich, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Da steckt so viel Optik drin in dem Ganzen. Komm und sieh und schau dir das an. Also mich entspannt es auch, Vers 46. Komm und schau dir das einfach an. Wir haben ja als Freikirchen so ein bisschen einen Gendefekt. Wir denken immer, wenn es darum geht, missionarisch tätig sein, wir müssten die anderen überzeugen. Jedenfalls habe ich diesen Gendefekt. Ich unterstelle ihn euch nicht. Und da habe ich schon manche Lektionen gelernt und bin froh darüber. Auch hier schon von Anfang an zu lesen, hier wird nicht daran gelegt, sich gegenseitig zu überzeugen. Komm und sieh. Bezeugen ist das Stichwort. Sie bezeugen sich gegenseitig. Und wenn jemand dann kritisch ist und sagt, sorry, kann ich nichts für, guck dir das selber an. Triff den Mann doch selber. Und dann bilde dir dein eigenes Urteil. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Alle scheinen bis jetzt begeistert, aber Nathanael hat ernsthafte Zweifel. Und dieser Bedenkenträger lässt sich nicht schnell einfangen. Das ist ein Mensch unserer Zeit. Ich mag den Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth in Galiläa, und dahin wollten sie jetzt auch zurückreisen. Auch nicht erstaunlich, dass Philippus sich auch ansprechen lässt. Komm, wir gehen zurück nach Galiläa. Da kam er ja auch her. Galiläa, die Heimat auch von Andreas und Petrus. Vielleicht ein bisschen Länderkunde und Hintergrund zu den Ortschaften dort. Galiläa ist ganz oben im Norden, der See Genezareth. Es gab in der Zeit der römischen Besatzungsmacht, also diese 300 Jahre, zählt man 63 Aufstände gegen die römische Besatzungsmacht in diesen 300 Jahren. 63 Aufstände. 60 dieser Aufstände kamen aus Galiläa. Das ist nicht verwunderlich. Man hat recherchiert und kam darauf, dass ungefähr nur 55% der Bevölkerung von Galiläa jüdischen Ursprungs waren. Alle anderen waren von außen eingeschleppt, deportiert, dort ansässig gemacht worden. Und wenn wir das heute auf der Karte gucken, wird Galiläa nur durch die Golanhöhen von Syrien getrennt. Ich habe letztens einen Freund kennengelernt, Ahmad, der sagte, ich verstehe was von Galiläa. Ich bin eigentlich gleich auf der anderen Seite des Bergs aufgewachsen. 30, 40 Kilometer nur entfernt. Galiläa, Nazareth. In Johannes 7 heißt es dann später auch, sollte denn der Messias aus Galiläa kommen? Und allen, die damals das gehört haben, denen war klar, nein, aus Galiläa kommt er bestimmt nicht. Dann müsste er ein Aufständiger sein. Und genau das haben ja auch einzelne Jünger eigentlich im Blick und sagen, das wäre cool, richtig mit dem Schwert reinhauen. Ein neuer Aufstand, jetzt aber mit Erfolg. Aufstand Nummer 64. Nazareth, der Ort, den hier auch Nathanael kritisch beäugt. Vielleicht einmal vorweg, es gibt vier Qualitätsmerkmale für eine orientalische Stadt, die sie aufwerten kann. Als erstes natürlich braucht es Wasserquellen. Ist eine Wasserquelle vorhanden, dann kann man sich dort ansiedeln, dann ist das eine gute Ortschaft. Als zweites braucht es dann einen Markt, damit das, was angebaut wird, was produziert wird, dort auch verkauft werden kann. Ein drittes, sollte das passieren mit Wasserquelle und Markt, braucht man eine Stadtmauer, um sich auch zu beschützen. Und wenn das alles passiert ist, letztlich werden auch öffentliche Gebäude gebaut in dieser Stadt. Es gibt dann Amtssitze, Regierungsplätze, Gerichtsgebäude. Sowas alles fand man in Kapernaum, in Tiberias, in Akko und in anderen Städten in Galiläa, aber nicht in Nazareth. Nazareth ist ausgerüstet mit einer einzigen kleinen Quelle. Das kann man natürlich recherchieren und nachschauen. Man schätzt, die haben damals ungefähr 200 bis 400 Einwohner gehabt. Und Nazareth war ein Ort am Hang gelegen. Sie haben alle an den Hang gebaut, enge Gassen natürlich, aber nicht befestigt, damit die Ebene darunter frei blieb für den Ackerbau. Dort hat man eine Tenne gefunden, flaches Land, um das zu bewirtschaften. Man selber ist dann an den Hang gezogen. Das kann man recherchieren. Nazareth ist eine Stadt am Ende einer Straße. Also da endet die Straße dann an dem Hang, an dem Hügel. Das heißt, da kommt keiner durch. So wie wir heute sagen, schau doch mal bei mir rein, wenn du vorbeikommst. Da kommt keiner vorbei. An Nazareth kommt kein Mensch vorbei. Da fährt man nicht mal so eben dran vorbei. Da muss man schon hinwollen. Sonst kommt man dort nicht hin. Es ist keine Grenzstadt, ein zweites. Also da ist auch kein Austausch von Waren von anderen Ländern, keine Reisenden. Überhaupt auch kein Handel, gar nicht interessant, sondern alles, was in Nazareth produziert wird, wird rausexportiert in andere Städte, auf andere Märkte und genauso auch wieder eingefahren. Nazareth ist eine Stadt ungefähr 350 Meter über dem Meeresspiegel. Eine kleine Kapelle muss es gegeben haben, eine Synagoge. Im Talmud, in der hebräischen Schrift, werden über 60 Orte aus Galiläa erwähnt, die wichtig sind. Nazareth ist nicht dabei, taucht dort nicht auf. So, jetzt hören wir Nathanael. Ich bitte euch, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nichts. Und jetzt kommt die eigentliche Spannung in dem Text. Vers 47. Philippus spricht eben zu Nathanael: Komm und sieh, triff den Mann selber und bilde dir selber ein Urteil. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrlich ein Israelit, in dem kein Trug ist, durch und durch ein aufrichtiger Mann. Das ist doch mal ein Zeugnis über einen Menschen. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Ihr Lieben, das finde ich streng, echt. Wenn jemand zu euch sagt: Du bist ein Mann durch und durch ohne Trug, ohne Fehl, wahrhaftig, oder eine Frau ohne Fehl, dann würden wir sagen: Ach, bitte übertreib nicht, Jesus. So, ich meine, ich gebe mir Mühe und alles, aber so ist es jetzt auch nicht. Nathanael sagt: Woher kennst du mich? Das ist doch mal gesundes Selbstbewusstsein von dem Mann. So würden wir nicht antworten. Woher kennst du mich so genau? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortet und sprach: Lehrer, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Sollte es einmal eine Begegnung im Himmel geben von uns und all den Menschen, die hier erwähnt werden, Philippus, Andreas, Petrus und Nathanael, dann würde ich ihn gerne fragen: Lieber Nathanael, was hast du unter dem Feigenbaum gemacht? Dass Jesus sagt: Ich sah dich unter dem Feigenbaum und du erkennst, das ist der Sohn Gottes. Das würde mich interessieren. Hat er vielleicht ganz fromm die Tora gelesen? Oder hat er gerade der hübschen Rahel nachgeschaut und hinterhergepfiffen? Oder war er frustriert und lebensmüde und eigentlich bereit, sich in demselben Baum, unter dem er saß, aufzuhängen? Stellte er sich gerade Fragen der Sinnhaftigkeit über sein Leben? Sollte er gerade ganz woanders sein und nicht dort gemütlich sitzen? Oder fragte er sich so grundsätzliche Fragen, wo komme ich eigentlich her und wo will ich hin mit meinem Leben? Oder hat er gemütlich ein Glas Wein getrunken? Oder mit Gott gehadert? Fühlte er sich gerade wertgeschätzt? Oder übersehen und benachteiligt, voller Wut, überlastet? Das wäre die zweite Runde mit dem Mikrofon heute durch die Reihen. Was denkst du und fühlst du gerade unter deinem Feigenbaum? Fühlst du dich übersehen, nicht gesehen, benachteiligt, überlastet? Und keiner hat eine Ahnung, was du eigentlich alles tust und leistest? Keiner sieht das und schätzt dich wert dafür? Was du alles schon tragen musstest und was du auch alles bewegt hast und an wen du alles denkst und wen du alles versorgst, keiner sieht das. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das hört auch Nathanael. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das scheint ein Prinzip Gottes zu sein, dass er uns sieht unter unserem Feigenbaum, wo wir jetzt sitzen. Und uns dann ganz spannende Fragen stellt. Wo kommst du eigentlich her und wo willst du hin mit deinem Leben? Und dann lädt er uns ein. Komm und folge mir nach. Und diese Nachfolge von Jesus, die gestaltet sich nach ganz anderen Werten als unsere Werte. Unsere Werte sind, jetzt sind die Kinder zum Glück draußen, wer seine Hausaufgaben macht und fleißig lernt, der schreibt gute Noten und aus dem wird was. Wer viel arbeitet, überdurchschnitt viel, sich engagiert in der Firma, der kommt beruflich voran, der wird wertgeschätzt. Das sind die Werte unseres Daseins. Wer schlank ist und eine sportliche Figur hat, der wird bewundert, gemocht und gerne zum Geburtstag eingeladen. Wer wohlhabend ist, der kann sich was leisten und dessen Freund ist man gerne. Wer schlau ist und sich nicht zu Schulden kommen lässt, der kommt voran. In Gesellschaft und Politik, der ist wichtig, vielleicht sogar in der Gemeinde. Im Reich Gottes sind die Regeln anders. Wir haben es vorhin in einem Lied schon gesungen. Du lebst den, der es nicht verdient hat. Und wer schuldig geworden ist, der bekommt bei Jesus Vergebung und kann ein ganz neuer Mensch werden. Wer scheinbar klein ist und unwichtig, mit Einschränkungen oder Behinderungen lebt, der ist beim Vater im Himmel genauso wichtig und geachtet und gesehen. Unabhängig vom Aussehen, von der Leistung und vom Wohlstand sind wir von Gott gesehen und geliebt und wichtig in seinem Reich. Und das gilt für alle heute. Und wer sich selbst zu wichtig nimmt und andere vielleicht abwertet, der kann bei Jesus noch viel lernen und immer wieder neu anfangen. Wir geben uns trotzdem Mühe, ganz klar. Trotzdem machen die Kinder hoffentlich ihre Hausaufgaben besser, als ich es gemacht habe. Und wenn nichts dabei rauskommt oder eine schlechte Note, dann liebt der Herr eben trotzdem und wir geben unseren Kindern trotzdem Wertschätzung. Und wer in der Mitte des Lebens steht und sich abackert und sich fragt, wofür ist das Ganze, der bekommt bei Christus eben doch Wertschätzung. Vielleicht umso mehr und ein zweites Standbein seiner Liebe. Und wer als Senior denkt, er kann überhaupt nichts mehr leisten und beitragen für die Gesellschaft, der darf umso fester und sicherer stehen bei dem Gott, der uns alle sieht. Amen.